Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um Erfahrungen mit dem Pflegemanagement-Bachelor der Apollon-Hochschule. Dazu freue ich mich, einen Studenten hier bei mir begrüßen zu dürfen. Herr Roland Zeiler-Matte ist bei mir. Hallo und herzlich willkommen, Herr Zeiler-Matte.
Grüß dich, Herr Jung, hallo.
Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, sich die Zeit genommen haben in Ihren vollen, stressigen Zeiten, wie wir noch sehen werden. Bevor wir jetzt auf Ihr Studium zu sprechen kommen und auch so Ihren Einsatz jetzt in Corona-Zeiten, möchte ich Sie bitten, sich zunächst selbst einmal kurz vorzustellen. Wie hat so Ihr Weg ausgesehen, bis Sie das Studium an der Apollon-Hochschule aufgenommen haben?
Also wie gesagt, mein Name, Roland Zeiler-Matte, haben wir schon gehört. Ich bin 40 Jahre. Ich bin jetzt in der Apollon-Hochschule seit 2016. Werde jetzt dieses Jahr auch fertig. Ich hatte damals das Bachelorstudium auf 4 Jahre angelegt. Wie kam es dazu? Ich bin irgendwann mal ganz normal natürlich als Krankenpfleger in die Stationsleitung so reingerutscht und habe gemerkt, Leitungskurs ist in Ordnung, aber es muss ein bisschen mehr sein. Und dann habe ich eigentlich so aus Eigeninteresse mal angefangen, das Studium zu machen und habe so im Laufe des Studiums festgestellt, dass alles, was ich da lerne in einem Pflegemanagementstudium, genau das ist, was ich als Bereichsleitung brauche, weil ich arbeite jetzt als Bereichsleitung und leite die Notaufnahmen in Neuperlach und Harlaching hier in München in der Klinik. Genau.
Also da gleich die Doppelführungsrolle dabei. Wenn wir noch mal ein kurzes Stück zurückgehen, was waren denn Ihre Entscheidungsgründe damals speziell für die Apollon-Hochschule und gab es vielleicht noch andere Anbieter, die da auch mit zur Auswahl standen bei Ihnen?
Andere Anbieter gab es natürlich. Man kennt ja hauptsächlich, wenn man so an Pflegemanagement denkt, die HFH ist ja da immer so ein Thema. Und dann habe ich aber einfach verglichen, wie sind die Präsenzzeiten, wie muss ich da hin, wie oft ist das, was wird angeboten so an Seminaren, beziehungsweise wie läuft es so ab. Und ich habe die HFH auch ausprobiert, muss ich sagen, habe aber festgestellt, dass das Konzept passt nicht zu mir. Und dann habe ich die Apollon ausprobiert und das ist genau passend für mich, muss ich sagen.
Dabei geblieben. Genau. Ja, Sie haben jetzt eigentlich schon viel erreicht, noch während des Studiums, bevor der Abschluss da ist. Welche Ziele verfolgen Sie denn noch mit dem Studium, abgesehen davon, dass Sie jetzt schon Wissen mit nutzen konnten für Ihre Praxis?
Also mein Ziel ist natürlich jetzt, den Bachelor da fertig zu machen. Wie gesagt, Ende des Jahres ist es soweit, so Gott will. Und also ich spiele schon mit den Gedanken, noch den Master drauf zu satteln. Genau, also so karrieretechnisch, da ist dann nicht mehr für Möglichkeit nach der Bereichsleitung. Also bei uns heißt es hier Bereichsleitung, man kennt es ganz klassisch als Pflegedienstleitung, aber der nächste Schritt wäre dann in die Klinikleitung.
Das ist Ihre Perspektive, die Sie sich da wünschen. Ja, wie sieht denn aktuell Ihre berufliche Situation aus? Sie haben schon kurz erwähnt, dass Sie diese Doppelleitungsfunktion haben. Können Sie da noch ein bisschen mehr darüber berichten, welche Aufgaben damit zusammenhängen und wie sich das auch vielleicht zeitlich zwischen diesen beiden Kliniken verteilt?
Also die doppelte Leitungsfunktion ist bei uns entstanden im Rahmen einer Aufbauorganisationsänderung. Da haben sich dann verschiedene Bereichsleitungsstellen geändert, verändert, neu installiert worden. Und in meinem Fall war das eben so, dass die Bereichsleitung Notaufnahme, es gibt ein Pendant zu mir im Norden, das ist dann das Klinikum Bogenhausen-Schwabing. Wir sind ja ein relativ großes Krankenhaus hier in München. Und da war die Stelle frei, da hatte ich mich beworben. Schaut folgendermaßen aus. Ich habe 2 Teams mit jeweils 2 Leitungen, die das machen und ich wechsle quasi täglich so meinen Arbeitsplatz. Einmal da, einmal da. Das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt, muss ich sagen. Man denkt immer, das ist eine Herausforderung. Viele sind diese, sage ich mal, lokalen Veränderungen sind die nicht gewohnt, dass sie von A nach B müssen am Arbeitsort. Aber für mich ist es ideal. Also man bleibt in Bewegung, das finde ich ganz gut. Das merkt man ja auch im Fernstudium. Viele fragen mich dann immer, ja, wie machst du das? Ich bin jetzt auch immer der Jüngste. Die meisten sind ja dann so Mitte, Ende 20, wo ein Fernstudium machen. Aber das ist immer typabhängig.
Ja. Sind Sie dann voll und ganz da an dem Standort, wo Sie gerade sind? Oder ist es eher so, dass Sie zwar physisch dann an einer der beiden Kliniken sind, aber doch über Telefon oder Anfragen ständig auch noch mit der zweiten Station verbunden sind?
Natürlich, ja. Also ich bin physisch immer an einem Ort quasi. Zum Beispiel heute war ich im Klinikum Harlaching. Meine Leute kennen natürlich meine Telefonnummer, können mich erreichen. Aber es ist natürlich, wenn man über mehrere Standorte arbeitet, ist das Hauptmedium E-Mail. Aha. E-Mail bzw. Arbeitsplatz hat man ja überall. Da kann man mich gut erreichen. Ich bin auch abends mal, das gehört dann so ein bisschen zur Position dazu, dass man nochmal kurz reinschaut, fällt irgendwie noch was an und beantwortet dann noch letzte Mails. Aber mein Hauptarbeitsmedium ist eigentlich schon E-Mail.
Ja. Ah ja, damit ja auch wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil, dass Sie ein wenig steuern können, wann Sie sich dann um die Anfragen kümmern und nicht ständig durchs Telefon unterbrochen werden.
Genau, Sie müssen ja bedenken, ich bin natürlich in x Besprechungen dann jeden Tag. Wie zum Beispiel heute war ich 3 Stunden einfach mal so immer wieder aneinanderreihenden Terminen dann im Gespräch. Da kann ich natürlich auch nicht ans Telefon gehen. Ich registriere das dann schon, ich rufe auch zurück. Aber ich sage immer, am besten ist es dann immer per E-Mail. Ne? Ja. Und das ist ja ein Medium, das kennt ja auch jeder. Und warum sollte man das dann nicht auch vollkommen nutzen? Ne?
Ja, ist ja gut, wenn das so funktioniert dann auch. Sie alle gut erzogen haben, dass sie noch wirklich E-Mail gerade wirklich brennt. Mhm. Ja, wie haben sich denn so Ihre Arbeitstage jetzt in den letzten Monaten verändert, seit die Anzahl der Covid-19-Patienten angestiegen ist und die Corona-Krise ja doch so zum alles beherrschenden Thema geworden ist? Eigentlich, ich weiß, die Süddeutsche Zeitung hat Sie dazu ja schon befragt. Der Artikel hat ja auch so ein bisschen so die Vorlage gegeben jetzt für unser Interview. Ich verlinke den Artikel auch in der Beschreibung des Interviews hier bei Facebook und YouTube. Da könnt ihr dann als Zuschauer nachher mal reinschauen und bitte erst nach dem Gespräch. Aber Frage halt an Sie, wie hat sich so Ihr Arbeitsalltag dadurch verändert?
Ja, der Arbeitsalltag hat sich sehr verändert. Man muss sagen, in Süddeutschland war ja Covid-19 schon früher ein Thema. Das hat man ja so aus der Presse mitgekriegt, wie das dann so rübergeschwappt ist nach Österreich. Österreich ist bei uns nur, es sind 100 Kilometer, das ist eine Stunde weg. Italien sind 2 Stunden. Also ich sag mal, die Brisanz von diesem ganzen Thema Covid-19, das war hier in Süddeutschland deutlich höher natürlich wie im Norden. Sieht man auch an den Fallzahlen, es gibt ja ganz gute Seiten, wo man das beobachten kann. Gucke ich natürlich auch ein bisschen jeden Tag rein. Und bei uns in München ist es sehr extrem gestiegen anfangs und da war wirklich, ich will nicht sagen Landunterstimmung, aber wir hatten so Erfahrungsberichte aus Österreich und Frankreich auch gekriegt. Da ist es dann damals in Frankreich im Elsass so hochgekocht. Wie gesagt, das ist ja räumlich sehr nah hier alles. Und dann war, ich sage jetzt mal, hier ist, man sagt so typisch irgendwie mal Landunter, ne? Würden die im Norden, glaube ich, sagen. Und man hatte die Zahlen, man hatte das ausgerechnet statistisch, dass wir 10 Tage hinter Italien liegen. Von der Entwicklung her und wie das dann so exponentiell angestiegen ist in München, dann hat man sich quasi auf italienische Zustände eingestellt. Das ist Gott sei Dank nie so eingetreten. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil es war natürlich schon Irrsinn. Also Sie wissen selber mit Fachkräftemangel, das ist ja hier im Süden von der Republik noch mal krasser natürlich wie im Norden. Also es war einfach viel zu organisieren. Es musste ganz viel, ganz schnell erledigt werden. Es waren x Besprechungen. Die erste ging um 7:30 in der Früh los. Die letzte war um 7:30 abends. Also es waren einfach so 14, 15 Stunden Tage bei mir, was sehr anstrengend war. Und dann haben sich ja Gott sei Dank durch diese Kontaktbeschränkungen natürlich die ersten 2 Wochen. Und was hier auffällt in München, was sehr interessant ist, das A und O war jetzt wirklich die Mundschutzpflicht. Wir haben zum Beispiel in München noch gestern eine einzige Neuinfektion gehabt. Das gab es irgendwie noch nie hier in der Stadt. Normalerweise haben wir immer so knappe 50 jeden Tag, wo dazukommen. Und man merkt schon, das sind jetzt Maßnahmen, die schon greifen. Und jetzt fahren wir langsam dieses Covid-Programm, das wir quasi gemacht haben, langsam zurück auf einem 7:30-Stellung. Wir können jederzeit wieder umswitchen, aber momentan versuchen wir wieder ein normales Programm zu fahren.
Ja, um auch für andere Patienten wieder mehr offen zu sein dann.
Genau, genau.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen in der Zeit? Hatten Sie bestimmte Bereiche dann reserviert für mögliche Covid-19-Patienten oder wie war das geregelt?
Genau, also es gibt ja neben Bundesland das Gesundheitsministerium, das ist ja auf Länderebene geregelt, gibt es ja, also bei uns heißt es eine Allgemeinverfügung, heißt es in Bayern, wo festgelegt wurde, dass eine gewisse Bettenanzahl prozentual, das schwankt zwischen 15% und 25%, das wird festgelegt vom Gesundheitsministerium, welche Klinik wie viel Prozent hat. Die Betten müssen frei sein, das ist die sogenannte Covid-Vorhaltung. Das sind Intensivbetten hinterlegt und normale Stationsbetten. So als Beispiel kann ich Ihnen sagen, das macht ungefähr München pro Standort, also pro Klinikum knapp 100 Betten aus, die freigehalten werden müssen. In dem Fall eben, wenn es ganz schnell ansteigt, das kann passieren, wie gesagt, wir sind räumlich sehr, sehr nah zu diesen extremen Krisengebieten hier, dass wir ganz schnell wieder die Kapazität erhöhen können für Covid-Patienten.
Ja, man hat es ja jetzt auch gesehen, dass teilweise es ja reicht, wenn eine Veranstaltung ist, wo das Ganze dann wieder sich ausbreitet und entsprechend dann ja auch mehr Fälle wieder auftreten können.
Genau.
Ja, in dem Zusammenhang eine Frage, die ist im Vorfeld schon von einem Benutzer bei fernstreaminfos.de gestellt worden, als ich das Interview angekündigt habe. Der Bezug zum Studium jetzt in dieser Zeit speziell, aber auch allgemein, helfen Ihnen da Inhalte und auch vielleicht vermittelte Soft-Skills-Techniken aus dem Studium, die anzuwenden in der Praxis, um es da irgendwo leichter machen, wo Sie dann merken, ach ja, das hat mir geholfen, dieses Tool oder dieses Konzept vielleicht auch, was irgendwann mal besprochen worden ist im Studium, was ich jetzt in der Praxis mal ausprobieren kann, was mir den Arbeitsalltag ein bisschen leichter macht.
Also ganz viel hat mir eigentlich geholfen. So jetzt als erstes kann ich eigentlich sagen, ich hatte interessanterweise im Februar ein Seminar, das war das Kommunikationsseminar 2, da ging es hauptsächlich um Rhetorik. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Wie gesagt, das war jetzt natürlich relativ zum Schluss vom Studium. Ich bin jetzt so in den Endzügen, aber so diese Themen Projektmanagement, dieses Thema, wirklich dieses Allumfassende. Ich saß in Sitzungen drin, die gingen, wie gesagt, diese 7:30 Uhr Sitzungen. Da geht es ja so um medizinische Steuerung, Belegung. Was braucht man da? Kapazitätsverhaltung. Wenn man da ein bisschen Ahnung hat, da wird auch viel mit Zahlen jongliert. Also auch dieses ganze Thema Statistik, das mag natürlich kein Mensch gerne, aber es ist natürlich was sehr Wichtiges auch. Da habe ich schon viel erkannt, nochmal zusätzlich durch dieses Covid-19-Phänomen, dass alles, was man da lernt und das Aufbauen ist im Studium, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss das abgerufen werden und es ist auch abrufbar. Man muss halt immer, und da ist die Apollon, finde ich, ganz gut, weil diese Prüfungsaufgaben sind extrem praxisnah immer gestellt. Also das sind wirklich auch immer Beispiele, zum Beispiel diesen Theoriestoff, Sie wissen das selber, Theorie ist immer sehr nicht anschaulich teilweise, sage ich mal. Und das ist dann einfach durch diese Fragestellungen im Studium und diese Bearbeitungsaufgaben ist es ganz gut, wo dieser Theorie-Praxistransfer schon irgendwie gefördert wird. Und man merkt es dann automatisch, das wird dann automatisch abgerufen. Das Wissen, das man hat.
Ja, also da auch schon im Studium vorgesehen, dass man das Theoriewissen anwendet in den dann ja auch noch theoretischen Aufgaben, auch wirklich konnten Sie erleben, gerade Kommunikationsthemen, Managementthemen, dass da das Wissen auch jetzt in der Praxis sich bewähren konnte dann dabei.
Genau, und jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein, interessanterweise Arbeitsrecht, das war jetzt ein Riesenthema während Covid, wir hatten zum Beispiel Urlaubssperre hier auch in München, da geht es dann auch um so Fragestellungen, Höchstarbeitszeit zum Beispiel oder wie die ganzen rechtlichen Situationen sind. Also das war schon ganz gut, dass man einfach ein bisschen Wissen hat und auch das Wissen, wie bringe ich das an den Mann? Weil es ist natürlich eine besondere Situation, wo dann diese Soft Skills, aber das ist was, ich sag mal, das lernt man auch mit der Rolle natürlich, wo man hat, wie man an die Leute rangeht. Aber dieses Theoriewissen natürlich, insbesondere so Kommunikation, ich sage mal so zum Beispiel so verschiedene Typen von Menschen, die es gibt oder wie man die anpackt, das ist dann schon da, das Wissen.
Ne? Ja, wie war insgesamt bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Akzeptanz dafür jetzt nochmal neben der, denke ich, auch bei Ihnen grundsätzlich schon hohen Arbeitsbelastung nochmal was draufzupacken, um diese besondere Situation meistern zu können gemeinsam?
Meinen Sie jetzt das Studium bezogen oder auf die Arbeit?
Auf die Arbeit bezogen.
Auf die Arbeit bezogen. Also, wie soll ich das am besten sagen? Also, es war natürlich, es ist eine Situation, die kein Mensch kennt. Die kennt keine Generation von uns, es hat noch keiner mitgemacht. Von dem her waren die Reaktionen sehr beeindruckend. Ich hatte zum Beispiel Mitarbeiter, die so einen Nervenzusammenbruch hatten, die konnte ich gar nicht mehr arbeiten lassen zum Beispiel. Ich hatte aber ganz andere, das sind Dynamiken entstanden, wo ich, wenn ich jetzt rein vom Management her drauf schaue, wie ich zum Beispiel Mitarbeiter beurteile, nach Fähigkeit und Können zum Beispiel oder Fähigkeit und Wissen, wo ich auf einmal Sachen gesehen habe, da geht es dann ganz viel in die Mitarbeiterentwicklung rein, die habe ich vorher überhaupt nicht wahrnehmen können. Und das ist durch diese Extremsituation sehr beeindruckend gewesen, was da für Potenziale eigentlich da sind, wo ich mir sicher bin davon, die wären vorher nicht erkennbar gewesen. Also das ist das Interessante durch diese extrem angespannte Situation, was sich da an Dynamik, an Innovation entwickelt hat.
Ja, und auch, dass Sie Ihre Mitarbeiter da noch besser kennenlernen konnten, auch noch manchmal sich hinausgewachsen oder auch Seiten gezeigt hat, die bisher noch gar nicht so deutlich waren dann.
Absolut. Also es waren auch so Themen zum Beispiel durch diese Urlaubssperre, wo wir hatten, das war für keinen Mitarbeiter ein Thema. Oder mal eine Stunde länger zu arbeiten, weil irgendwie was vorzubereiten war, wie damals dieser, also wir haben relativ viel umbauen müssen bei dieser Covid-19-Geschichte und das war alles, also es war irgendwie keine Diskussion bedurfte das. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, nun war ja auch für Sie persönlich die Arbeitsbelastung sehr groß. Sie haben es erwähnt, von morgens 7:30 bis abends 7:30, teilweise noch abends dann vielleicht noch E-Mails reinzuschauen, ob da was Alliges dabei ist. Wie haben Sie bei dieser enormen Belastung dafür gesorgt, dass Sie auch irgendwo noch Auszeiten und Entspannung gefunden haben, um diese Belastung auch auf Dauer jetzt oder bei diesem doch längeren Zeitraum zumindest hinaus gerecht werden zu können?
Also das Problem war, wie das losging mit Covid, dass alle E-Mails wichtig waren. Da kann man dann schon mal irgendwie schlecht abgrenzen. Und wie soll man sagen, es hatte ja nichts offen. Also dieses komplette private Leben stand ja still. Ich habe natürlich auch Freunde aus dem Klinikbereich, denen ging es ja nicht anders. Die waren ja auch irgendwie rund um die Uhr in der Arbeit. Und man konnte schon gar nicht so dieses Private so ausleben. Natürlich konnte man auch mal telefonieren, aber jetzt ist so in meinem Bekanntenkreis waren viele, die hatten ganz normal ihre Tätigkeiten, haben ganz normal ihre Arbeit gemacht, aber jetzt auch nicht wirklich waren da viele auf Kurzarbeit. Und man ist dann automatisch drin, man hat ja auch die Verantwortung natürlich als Vorgesetzter. Und also das war nie das Thema, wie ich da drin war. Ich habe dann nur gemerkt, wie das dann mit der so umgeschwenkt hat, weil ich habe natürlich das Studium 4 Wochen total pausiert, da ging gar nichts bei mir. Und dann habe ich so langsam wieder angefangen, das ein bisschen so zu starten, sage ich mal. Ich bin jetzt wieder ganz gut drin. Aber ja, man merkt danach schon die extreme Belastung. Also seit Ostern wird es ein bisschen besser, da ist natürlich viel Schlaf angesagt, ist klar. Und jetzt ist seit den letzten 1-2 Wochen viele Freunde treffen, die ich viele Wochen nicht sehen konnte. Genau.
Ja, also da jetzt das jetzt deutlich geworden ist, dass der Akku halt doch dann irgendwann mal leerer ist, aber jetzt in der Situation selbst waren sie so drin, dass es gar nicht so aufgefallen ist im Grunde genommen.
Genau, also man arbeitet da einfach.
Ja,
ne?
Hat sich denn so durch die letzten Monate die Einstellung zu Ihrer Tätigkeit irgendwo verändert?
Absolut. Auf mehrere Gebiete. A sehe ich jetzt, wenn ich jetzt das Studium so betrachte, ich hatte natürlich so im Studium die Fragen, das, was ich lerne, brauche ich das wirklich? Also wenn ich an Finanzwesen denke, da bin ich wochenlang drüber gebrütet, bis ich das begriffen habe. Und ich sehe aber diese Anwendbarkeit zum Beispiel immer mehr und immer besser und auch notwendig, sowas zu tun. Also so ein Studium zu machen, um sowas machen zu können. Also das hat sich schon sehr verändert, auch sofern verändert, dass ich sehe, dieses Führungsthema, das ist ja auch so ein Studium, Sie müssen ja viel lesen, dass da der Sprachwortschatz ganz anders ist wie bei jemandem, wo das nicht macht, ist auch klar. Das wird auch erwartet. Also es ist ganz interessant, was da wirklich so entstanden ist, aber ich habe es erkannt, ja, das war jetzt der wichtige Schritt. Und das ist auch gut so und das hat mich nochmal doppelt so überzeugt, auch in meinen Gedanken zu sagen, ja, ich will da jetzt auch weitermachen, weil ich selber die Bestätigung gekriegt habe, ja, ich habe das jetzt gut gelöst alles und meine Mitarbeiter sind nach wie vor alle am Start, also da sind jetzt keine irgendwie abgesprungen oder haben gesagt, oh Gott, geht irgendwie gar nicht und das hat mich nochmal so in meiner Rolle bestätigt.
Ja, und auch noch mehr Motivation, also nicht nur das Studium als formale Qualifikation, vielleicht durch den Bachelor später, den Master, sondern auch das Erleben, das bringt wirklich was und es lohnt sich, sich da auch durch Themen wie vielleicht den Finanzierungsbereich mal durchzukämpfen.
Absolut, absolut.
Ja, wenn wir jetzt nochmal so auf den Pflegebereich insgesamt schauen, der ja auch viel diskutiert ist mit allen Schwierigkeiten, die es da auch so gibt, welche Veränderungen würden Sie sich erwarten und auch erhoffen für den Pflegebereich, die sich auch über die akute Phase der Pandemie hinaus auswirken und bestehen bleiben dürfen?
Und das ist eine sehr interessante Frage, weil es ist, ich glaube, Pflege hat jetzt die Möglichkeit, sich extrem zu verändern. Wir hatten noch nie so eine starke Stimme, auch in der Gesellschaft, und wir haben nie so viel Gehör gehabt. Wie soll ich sagen, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass diese akademisierte Pflege mir Gehör sich auch verschafft. Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt ja schon ganz lange diese Bachelorstudiengänge in der Pflege, jetzt unabhängig vom Management oder Pädagogik, wo man nun nicht so wirklich weiß, was macht man mit den Leuten oder wo wollen die hin. Die erwarten dann immer Führungspositionen, das geht natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt heute im Laufe des Gesprächs, man muss das ja auch lernen, reinwachsen, und es bedarf ja auch einen gewissen persönlichen Reife, sage ich jetzt mal. Aber ich wünsche mir, dass einfach da, ich sag mal, Pflege lauter wird, aber einfach mehr Gehör, weil so leicht Sachen zu ändern in der Pflege wie jetzt war noch nie da. Ich bin auch schon sehr lange im Geschäft. Ich weiß, die Mühlen in den Krankenhäusern und im Pflegebereich besonders mahlen extrem langsam. Jetzt ist die Zeit für Leute, wo jetzt wirklich da so nachpreschen. Ich möchte mich jetzt da gar nicht so im Vordergrund stellen, aber diese Generation, wo jetzt da ist und das jetzt miterlebt, dass die jetzt da den positiven Schwung rausholt. Weil dieses Thema Mitarbeiterführung, man hat jetzt gesehen, das funktioniert zum Beispiel auch ganz anders. Oder wie motiviere ich dann jemanden? Oder auf was muss ich achten? Was wird finanziert, was wird nicht finanziert? Das ist ja auch ganz interessant, was da auf einmal möglich war. Und da sind die Kenntnisse natürlich, die man dann im Studium erlernt, ganz wichtig. Und da würde ich mir wünschen, dass diese junge, neue Generation, da schließe ich mich jetzt mal ein, im Pflegebereich, dass die jetzt da einfach mal was vorwärts bringt. Also alle Themen, wo immer ewig diskutiert wurden und wo jahrelang dann irgendwie Bedarf, es wäre natürlich auch wichtig, das würde ich mir auch wünschen, nichts gegen Herrn Lauterbach von der SPD, der dann in seinen Gesprächen immer ganz vorne mit dabei ist beim Gesundheitsminister, aber da gehört auch jemand von der Pflege rein in diese Themen. Und das vermisse ich ein bisschen noch. Und ich wünsche mir, dass der Herr Spahn da vielleicht ein bisschen mehr die Augen öffnet oder auch ein bisschen mehr Vertrauen hat in die Leute, wo jetzt danach rutschen. Das wäre eine gute Sache.
Ja, greifen das nochmal auf. Stellen Sie sich vor, Herr Spahn ruft bei Ihnen an, hat irgendwo was von Ihnen gehört und fragt Sie nach Ihrer Meinung für künftige Entscheidungen, eben weil er jemanden aus der Pflege, aus der Praxis damit reinbringen möchte. Was würden Sie ihm antworten?
Also mir ist jetzt das Erste spontan aufgefallen irgendwie oder eingefallen, einen einheitlichen Corona-Bonus. Der ist sehr unterschiedlich in den Ländern, aber unabhängig von dem Bonus. Es wäre sinnvoll, man hatte das gemerkt, wie diese Maßnahmen waren mit dem ganzen Gesundheitssystem, was wird wie gemacht. Das ist halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir sind im Süden sehr, sehr streng. Da würde ich mir ein bisschen mehr Vereinheitlichung wünschen. Und ich würde mir auch mehr wünschen, dass diese Expertenrunden, die es gibt, oder die Leute, die nach Meinungen gefragt werden, dass da einfach jemand von der Pflege ist. Das kennen Sie selbst, wenn Sie was von der Pike auf gelernt haben. So geht's mir auch. Also ich habe ja auch meine stundenlangen Nachtdienste allein geschoben auf Station, frisch nach dem Examen. Und die Leute, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt der, wo ganz viel in der Presse ist, dieser junge Krankenpfleger, der noch in der Ausbildung ist, aber sowas, einfach Leute, die aus der Pflege kommen, die auch wissen, was ist Sache, wir sind mit die größte Berufsgruppe in Deutschland, besonders auch in den Kliniken, dass da einfach eine Stimme auch da ist.
Ja, also nicht nur nach Zahlen gehen und nach theoretischen Fakten, sondern wirklich auch mal die Praxis mit einzubeziehen, wie sieht es denn, ich sag mal, an der Front tatsächlich dann aus?
Absolut, absolut. Weil das, ich sag mal, ein Arzt beurteilt eine Situation immer anders wie eine Pflegekraft. Das sind wir einfach ganz anders trainiert dafür worden. Und da würde ich mir wünschen, wenn über Pflege entschieden wird, dass auch Pflege mitspricht.
Ja, da bleibt dann zu hoffen, dass dieser Ball, der jetzt auch irgendwie so ein bisschen in Bewegung gekommen ist, dass das halt nicht wieder zum Stillstand kommt, sobald ein bisschen Beruhigung ein und jetzt wirklich die Gelegenheit genutzt wird und auch diese öffentliche Warnung, die Sie erwähnt haben, sich das auswirkt, dass sich jetzt wirklich dann auch nachhaltige Veränderungen da irgendwo ergeben.
Absolut, das wäre wünschenswert, ja.
Ja, abschließend noch so eine Frage, nochmal auf ganz auf der persönlichen Ebene auch. Gab es etwas, was Sie in den letzten Wochen besonders beeindruckt hat und was auch irgendwo Mut macht, was Sie zum Abschluss noch mit uns teilen möchten?
Was hat mich besonders beeindruckt? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Also, was hat mich eigentlich da beeindruckt? Es ist natürlich, wo mein Leben sehr beruflich war. Die letzten Woche haben mich eher so berufliche Situationen sehr
Ja.
beeindruckt. Wie gesagt, Möglichkeiten, wo ich niemals gedacht hätte von Menschen oder von Kollegen auch, wo sie selbstverständlich waren. Also das hat mich sehr beeindruckt, wo viele Leute dann immer ewig diskutiert haben, Beschwerde hier und was weiß ich nicht alles. Und es war alles ausgehebelt und man hat gesehen, es geht genauso. Und interessanterweise aus diesem Ganzen, es geht genauso, sind die Leute, was Kommunikation betrifft, so zusammengerückt, dass vieles so auf diesen schnellen, unkomplizierten Dienstweg, ohne Antrag, ohne Zettel, das war alles auf einmal möglich. Das war vorher irgendwie undenkbar. Und das ist was sehr Interessantes und ich hoffe, dass das noch lange anhält.
Ja, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort, ein schöner Ausblick da vielleicht auch in Richtung Entbürokratisierung. Es läuft ja trotzdem, selbst unter besonderen
Ja,
Bedingungen.
aber da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, auch da vielleicht so auch diese Richtung jetzt, die Richtung ist mal ein bisschen eingeschlagen und da jetzt halt weitergehen und nicht wieder, wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann zum früheren Status da auch zurückzugehen. Ja, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich fand das sehr interessant und aufschlussreich, beruflich, aber auch Studium und insbesondere jetzt diese Verknüpfung tatsächlich von Studium und Praxis dabei, gerade auch in diesen besonderen Zeiten.
Sehr
Vielen
gerne.
Dank, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Weiterhin viel Erfolg, alles Gute im beruflichen Bereich und natürlich auch für den Abschluss jetzt des Studiums.
Dankeschön.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt mir bitte jetzt euren Daumen hoch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Apollon Hochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.